Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt und provokativ unterwegs, schon am frühen Morgen auch und gerade an diesem Samstag, dem 11. April 2026. Nach wie vor befinden wir uns in der Startphase des Frühlings. Sternzeichen Widder. Das steht für, ja, entschlusskräftige Persönlichkeiten, die manchmal mit dem Kopf durch die Wand gehen. Ich verhehle nicht, dass auch ich zu dieser Ausprägungsvariante im menschlichen Bestiarium gehöre. Und das sind ja auch die Qualitäten, die man an uns schätzt, dass wir manchmal geradeaus auf die Dinge zusteuern und eben nicht schlüpfrig und schlüpfig über Umwege uns da herantasten und heranschleichen. Nein, immer geradeaus, fadengerade auf die Sache, auch wenn einem das manchmal die eine oder andere Bläuele den blauen Flecken bescheren kann. Die neue Ausgabe mit einer Würdigung eines absoluten Sympathieträgers und eines großen Künstlers, der leider gestorben ist. Ich habe in meiner Daily-Sendung gestern schon darüber gesprochen. Mario Adorf mit einem liebenswürdigen, ja, seelenvollen Lächeln, aber eben auch der Fähigkeit, Bösewichter, das Abgründige zu spielen. Aber das können sie eben nur, wenn sie die Menschen gern haben und wenn sie eben auch diesen Schurken etwas abgewinnen können. Nicht im Sinne einer moralisierenden Rechtfertigung der Figur, im Sinne der gängigen Opfertheorien, sondern eben durch ein wirkliches Einfühlungsvermögen. Und ich glaube, ich vermute, dass Mario Adorf, der nun mit 95 Jahren biblisch gestorben ist, dass eben dieser Mario Adorf sich dadurch auszeichnete. Und das sage ich auch deshalb, weil wir in der Weltwoche vor 24 Jahren ein großes Interview mit ihm hatten. Ich war damals ganz junger Chefredaktor hier an dieser Zeitung. Und meine Kollegen Johannes von Donani und Thorsten Stecher, damals noch im Kulturressort tätig, sie haben Mario Adorf getroffen, in Zürich geboren. Den Vater hat er dann nicht so schnell kennengelernt, weil der eben in anderen Eheverhältnissen lebte. Und seine Mutter, offenbar eine starke Persönlichkeit, hat dann den Jungen aufgezogen. Und er hat eine große Karriere gemacht mit Winnetou-Filmen natürlich, Center, dann aber auch die ganze neue Welle des deutschen Kinos, Fassbinder. Er war in Hollywood, hat in einer Sam Peckinpah-Produktion mitgespielt, Major Dundee an der Seite des interessanten Charlton Heston und dann natürlich in ungezählten großen Filmdramen immer ein Magnetpunkt. Und eben, ich glaube, seine Stärke hat darin bestanden, dass er wirklich die menschlichen Dimensionen auslotete, ohne auf sie hinabzuschauen, auch eben jene moralisch fragwürdigen Persönlichkeiten mit Respekt und liebevoll darbringen konnte. Und in diesem Interview mit Donani und Stecher hat er eben auch seiner vorsichtig jetzt Weltanschauung Ausdruck gegeben und die hat auch von dieser Qualität gezeugt. Er war kein Moralist, er war keiner, der mit dem großen Zeigefinger herumlief, sondern eben auch durch die Fähigkeit, sich in andere Personen und in andere Charaktere einzudenken, eben immer auch den Punkt der Wahrheit vielleicht in diesen zum Teil sehr zwiespältigen Charakteren entdecken konnte. Der letzte Patriarch, Mario Adorf, vom Bösewicht zum Publikumsliebling. Und ein Bösewicht bin ich auch für verschiedene Zuschauer. Ich bekomme zum Teil Zuschriften, die sagen, Herr Köppel, von wem werden Sie da ferngesteuert? Wie kann das sein, dass Sie Israel verteidigen? Was ist da passiert? Haben Sie zu viel Antichrist erwischt von Peter Thiel in Rom? Ich muss euch gestehen, ich muss Ihnen sagen, nein, ich sehe es einfach anders. Ich bin der Auffassung, dass in diesem Bashing, in dieser auch oft, Entschuldigung, sehr selbstgerechten Haltung, der Verurteilung dessen, was da jetzt die israelischen Politiker machen und mit ihnen die Amerikaner, bei aller Tragik, und ich sage das ja, bei aller Tragik, Ergebnisoffenheit, vielleicht haben sie sich verrannt, vielleicht auch nicht, ich kann es noch nicht beurteilen. Es gibt da zu viele offene Fragen, aber dieses selbstgewisse Scharfrichtertum, Entschuldigung, das mir da entgegenknallt, dem muss ich entgegenhalten. Und ich weiß, ich werde damit Tausende von Weltwoche-Abonnenten verscheuchen. Unnötig, denn ich sage Ihnen nochmals, ich rufe Ihnen in Erinnerung, die Weltwoche ist eine geistige Herausforderung oder es ist nicht die Weltwoche. Und Sie können ja nicht erwarten, dass wir immer das nachbeten, was Sie von uns erwarten. Aber wir bringen alles, alle Sichtweisen. Wir haben auch den Pascal Lotta, der eben jene Narrative produziert, sehr überzeugend, sehr klar, sehr eloquent. Ich bin trotzdem nicht einverstanden, aber er kann seinen Standpunkt hier darlegen. Ich muss mir den ja nicht zu eigen machen, Freunde. Und darum, jetzt kommt's also, ich habe noch einen draufgelegt zu unserer dieswöchigen Titelgeschichte im Schweizer Blatt, inspiriert natürlich von meinem Kollegen Pierre Heumann. Ich schreibe Groß-Israel, nicht die schlechteste Idee. Und ich spanne, ja, jetzt könnt ihr Gegenstände werfen, ich spanne den Bogen wieder einmal auf vom Römischen Reich, von Kaiser Nero bis heute und zeichne den Überlebenskampf von Israel im Nahen Osten nach. Und bei allem Verständnis für die Demütigungen, für die Kränkungen in der muslimisch-iranisch-persischen, umayyadischen, abbasidischen, seldschukischen und türkischen Seele, bei aller Bereitschaft, sich auf diese Kritik einzulassen, die Ungerechtigkeiten da bei der Staatengründung Israels 1948, UNO-Teilungsbeschluss, man war nicht zufrieden, klar, das war ein Doppelschlag. Nach Lawrence of Arabia, der die Araber, die Briten haben sie über den Tisch gezogen. Man hat ihnen in Aussicht gestellt, wenn die Osmanen zusammenbrechen, könnt ihr da wieder regieren in Palästina, dort, wo ihr eure Tempel aufgeschlagen habt, auf den Ruinen der jüdischen Tempel, die ja von den Römern flach gemacht worden waren. Im 7. Jahrhundert sind die Muslime gekommen, die Abkömmlinge jenes biblischen Stamms von Abraham, der eben nicht von der Ehefrau kam, von Sarah, das waren eben die Israeliten, aber die Ismaeliten, die sind von der unehelichen Magd, von der Hagar, in die Welt gesetzt worden. Und da wirken natürlich in einer Welt, in der der Glaube noch etwas zählt, wir Europäer, wir Säkulare, wir schmunzeln darüber. Das hat natürlich Bedeutungen, das sind Kränkungen, Zurücksetzungen. Und darum wurde damals, ich stelle es mir so vor, im 7. Jahrhundert nach Christus, dieser mohammedanische Sieges- und Triumphzug in Jerusalem als letztlich auch Erfolg, als Überwindung des religiösen Traumas richtiggehend in Grund und Boden hineingestampft. Man hat eben diesen Felsendom, diese arabisch-islamischen Glaubensmonumente just und absichtlich dorthin gestellt. Die Mohammedaner haben sich als Vollender der monotheistischen Religionen gesehen. Und sie haben dann ja auch 1300 Jahre dort geherrscht. Und jetzt sind seit 80 Jahren die Israeli auf einem Gebiet, das so groß ist wie Bern und der Kanton Graubünden, einmal am Ruder. Und das wollen die, oder sagen wir, wollen gewisse Kreise in der islamischen Welt nicht akzeptieren. Sie wollen diesen Staat Israel weghaben. Und ich frage mich in diesem Zusammenhang ja um Himmels Willen, wenn man selber mal ein Weltreich kommandiert hat, von Pakistan bis Portugal, und dann verliert man gewisse Gebiete, das ist das Gesetz der Großmachtpolitik. Wie gewonnen, so zerronnen. Wenn man gewinnt, dann behält man Gebiete, wenn man verliert, dann gibt man ab. Was sollen denn die Deutschen sagen? Sollen die heute mit einer Schlamass quasi und Raketenkommandos versuchen, Schlesien zurückzubekommen oder Ostpreußen, weil sie sagen, ja, aber diese 12 Jahre des Wahnsinns unter den Nationalsozialisten, die können ja nie und nimmer die Jahrhunderte der deutschen Besiedelung und Kultivierung dieser Ostgebiete rückgängig machen. Ja, aber Entschuldigung, Freunde, so ist die Politik. Und man kann doch nicht einfach ein Geburtsrecht anmelden auf die Gebiete, in denen heute Israel seinen Staat aufgebaut hat. Ja, es hat Kriege gegeben seit 1948. Da ist Israel immer wieder angegriffen worden und sie haben all diese Kriege gewonnen und haben Land erobert. Nach allen Regeln der Weltgeschichte könnten sie dieses Land behalten, aber sie haben es zurückgegeben, Sinai, den Gazastreifen geräumt. Gut, die Golanhöhen haben sie behalten, weil dort oben waren syrische Artilleriestellungen, die Nordisrael beschossen haben. Und über den Fall Libanon haben wir gesprochen. Dort ist die iranisch unterstützte Hisbollah. Die hat mehr Macht als die Regierung in Beirut. Und die beschießen aus Südlibanon Israel. Ja, was soll man da machen? Ich habe den Vergleich gebracht, wenn aus Tuttlingen bewaffnete Raketenbrigaden permanent auf Zürich, auf unser Büro schießen würden. Ja, was soll dann die Schweiz machen? Sollen wir uns einfach im Luftschutzkeller verstecken? Entschuldigung, das sind doch komplexe Dinge. Und Israel ist einfach immer angegriffen worden. Machen die Israeli alles richtig? Nein. Aber entschuldigt das, erklärt das, rechtfertigt das. Die Vernichtungsdrohung, die die Iraner seit der Machtübernahme der Schiiten 1979 ausgesprochen haben. Vorher waren ja Iran und Israel befreundet und plötzlich da kommt ein neues fundamentalistisches Regime, das alle demokratischen Rechte mit Füßen tritt. Also entschuldigen Sie, ich zitiere hier etwas aus meinem Artikel, eine Provokation für all jene, die es eben nicht so halten mit Israel. Und noch einmal, dieser Krieg mag eine Fürchterlichkeit sein, mag ein Fehler sein, aber was mich stört, ist die in der allgemeinen Kritik mitschwingende Verniedlichung dessen, was im Iran passiert. Und ich bekomme auch kritische Reaktionen, wenn ich sage, ja gut, also all diese Journalisten sind da im Mullah-Fanclub. Natürlich hören sie das nicht so gerne, aber in der Konsequenz geht's in diese Richtung. Gut, also, jetzt habe ich hier nochmal ausführlich vom Leder gezogen, dass Sie sich über mich aufregen können. Widersprechen Sie mir, aber bringen Sie mir Argumente. Einfach zu sagen, ja, jetzt ist er da irgendwo ferngesteuert, das sind ja keine Argumente. Asien arbeitet, der Westen debattiert, wie Parag Khanna, einer der einflussreichsten Politologen unserer Zeit, von Singapur aus die Welt sieht. Ja, eben nicht nur die Nabelschau von hier betreiben. Wir befassen uns mit den Wahlen in Ungarn, selbstverständlich. Würdigung des Ministerpräsidenten. Das Gute ist der Traum des Bösen. Im Kielwasser der Causa Ulmen Fernandes eskaliert die toxische Weiblichkeit. Dann Wolfgang Kubicki. Ist er der Hoffnungsträger oder der letzte Sargnagel am Pharaonengrab des deutschen Liberalismus? Es sind viele Themen, alles oder nichts in Deutschland, die Verfolgung konservativer Journalisten und viele, viele weitere Themen in dieser Ausgabe mit dem sympathischen Mario Adorf. Wenn Ihnen meine Exegesen und meine Ausschweifungen zu Israel nicht gefallen, einfach weiterblättern, nicht lesen. Und das Interview von Roman Zeller mit Pascal Lotta von den Neutralitätsstudien genießen, aber man hat mich jetzt provoziert, ich muss dagegenhalten, ich bin der Pflichtverteidiger der Angeprangerten, der Verfolgten und der Verfemten, ich stehe dazu, das ist ein ganz wichtiger zivilisatorischer Auftrag, den wir da haben. Was sind noch ein paar Nachrichten, die ich Ihnen gleich noch mittransportieren kann? Eine KI, von der jeder Hacker träumt. Anthropic hält seine neue künstliche Intelligenz für so gefährlich, dass es sie unter Verschluss hält. Claude Mythos könnte verheerende Auswirkungen auf die IT-Sicherheit haben. Wir haben darüber gesprochen mit Leni Fischer, Schlagzeilen der Weltwirtschaft. Man hat Angst, dass dann plötzlich einmal Bankkonten leergeräumt werden können. Was steckt hinter diesen Sorgen? Ein interessanter Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Merz befremdet über reiches Kritik an der SPD. Ja, die leidensvolle Geschichte dieser Koalition, Katharina Reiche, eine prononcierte Wirtschaftsministerin. Wirtschaftsminister haben ja in Deutschland nicht so viel zu sagen, deshalb müssen sie rhetorisch etwas Druck aufbauen. Der Kanzler muss natürlich einfangen, wenn ein Koalitionspartner da kritisiert und heftig gegeißelt wird. Das ist dann eben diese Manschettenknopfpolitik der pulswärmerhaften Befriedung innerparteilicher Konflikte, die bei vielen Deutschen vielleicht das Gefühl auslösen, um Himmels Willen, haben wir nicht ernsthaftere Probleme in diesem Land. Und wenn wir schon dabei sind, Wirtschaft und Wirtschaftsprobleme. Jetzt kritisieren ja alle Medien, die angeblich, und auch Politiker, die angeblich so fürchterliche Leistung Viktor Orbáns mit der ungarischen Wirtschaft, die er ja aus dem Totenbett geholt hat 2010, als sie schlechter dastand als die griechische. Und das wird ja in einem Tenor aus Brüssel, aus Berlin, von überall Paris, wird das kritisiert, der schlimme Orbán ruiniert die ungarische Wirtschaft. Ich meine, das ist ja auch der absolute Wahnsinn, dass ausgerechnet die Leute das sagen, die ja nun wirklich eine ganz, also impeccable, unbefleckte, großartige wirtschaftspolitische Bilanz haben in Frankreich und in Deutschland. Diesen Ländern geht's ja so gut. Das sind ja wirtschaftspolitische Meisterleistungen, die da vollbracht wurden von Michelangelos, der Wirtschaftspolitik von einem Mozart-Orchester, der genialen Wirtschaftskonjunktur-Beflügelungsgenies. Nein, meine Damen und Herren, die haben gar nichts zustande gebracht. Ich meine, die haben blühende Volkswirtschaften nach unten gewirtschaftet und haben jetzt noch die Frechheit, die Stirn den Ungarn, die ja in heftigste Mitleidenschaft gezogen werden, auch durch diese verrückte Politik, die man betreibt in Brüssel, die Energiepolitik, die Kriegspolitik, die Konfrontationspolitik, die Bestrafungspolitik, dass man den Ungarn bestimmte Mittel vorenthält, um sie da auf Linie zu zwingen, diese Reitpeitschenpolitik aus Brüssel. Jetzt hat man die Stirn, den Ungarn vorzuhalten. Also die Blinden rufen da dem Einäugigen zu, er sei noch blinder als sie, oder sagen wir mal vielleicht dem Zweiäugigen sogar, ich will es jetzt nicht übertreiben. Aber das sind doch völlig verquere Zustände, die ihnen einmal mehr zeigen, wie völlig abgehoben, losgelöst und arrogant da gewisse Politiker unterwegs sind. Wir schaffen das. Sie sagen es nicht mehr, aber sie denken es, und darum machen sie diese Dummheit, weil es einen Mangel an Demut gibt, meine Damen und Herren, einen Mangel an Demut, und Sie verzeihen, dass ich das hier etwas sportlich vortrage. Ja, man hat mich hier etwas auch angestachelt und herausgefordert mit einigen kritischen Mails. Ich fühle mich da missverstanden, aber ungeachtet all dessen, ich schärfe hier meinen argumentativen Stil. Wie junge Medienmacher Viktor Orban ins Wanken brachten, wird jetzt hochgejubelt. Das sind diese durchgestochenen Geheimdienstinformationen, diese Gesprächsprotokolle, dass der Außenminister von Ungarn, auch Viktor Orban selber, mit Putin, mit Russland, mit Lavrov gesprochen haben. Was für ein unglaublicher Skandal, dass ein Land, das sich ja aktiv für die Diplomatie einsetzt, auch mit den Russen spricht, was sie ja gar nie verheimlicht haben. Der Skandal ist doch hier nicht, dass die Ungarn mit den Russen sprechen, sondern dass die westlichen Geheimdienste, die EU-Geheimdienste, diese Gesprächsprotokolle an ein willfähriges Medienportal in Polen oder sonst irgendwo an ein linkes Korrektivprogramm weiterleiten, um so eine ungarische Wahl zu beeinflussen und zu sabotieren. Die gleichen Leute, die jetzt jubeln, da, die FAZ, das waren die, die kritisiert haben, als Trump damit Geheimdienstinformationen seine damalige Rivalin Hillary Clinton in die Bredouille brachte. Damals hat eine FAZ geschrieben, das geht gar nicht, dass man diese Geheimdienstinformationen zusammenbringt. Das ist ja womöglich noch aus Russland eingespielt worden. Aber natürlich, wenn man es gegen Orban macht, dann ist alles in Ordnung. Also hier scherpelt wieder einmal die Doppelmoral aufs Klirrendste. Das ist verrückt. Und abgesehen davon, mit wem man redet, jetzt müssen ja die Deutschen wegen diesem Hormuz-Schlamassel, müssen sie mit den Mullahs reden. Mit Putin reden sie ja nicht, aber mit den Iranern, die ihre eigene Opposition abschlachten lassen, die Todesurteile aussprechen gegen Schriftsteller, die einen Salman Rushdie abstechen lassen, dass der sein Auge verliert, der Schriftsteller, weil er ein Buch geschrieben hat, das Ayatollah Khomeini nicht gefallen hat, eine Theokratie finstersten Zuschnitts, in einem Land, das, jawohl, gewiss eine großartige Kultur aufweist, aber auch hier kommen doch diese Moralismuspolitiker wieder mit ihren eigenen doppelmoralischen Maßstäben absolut sich selber in die Quere. Also mit Teheran muss man reden, weil die eben am längeren Hebel sitzen. Man sollte einmal mit Russland reden und diesen Krieg beenden. Der wird sabotiert durch die Europäische Union, aber man spielt sich bereits wieder in der nächsten Geländekammer auf. Das ist es definitiv nicht. Meine Damen und Herren, eine temperamentvolle Vorschau, hat mir richtig gehend Spaß gemacht. Ich hoffe, es hört mir noch jemand zu. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen ein schönes, ein tolles Wochenende und freue mich auf Ihre kritischen Rückmeldungen zu meiner Sendung und einstweilen eine gute Lektüre, viel Unterhaltung, viel Erkenntnis mit der Weltwoche. Bis dann, alles Gute und ich freue mich auf unser Wiedersehen spätestens am Montag. Dann haben wir ja Resultate aus Ungarn, wie diese umstrittensten Wahlen aller Zeiten ausgegangen sein werden. Der Showdown zwischen den Brüsseler Apparatschiks und den ungarischen Freiheitskämpfern. Was für eine faszinierende Zeit, in der wir leben.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.